Jetzt entscheide ich endlich mal. Hatte das schon mal jemand gesagt? Jetzt komm mal zu Potte. Also ich höre das schon ab und zu mal. Entscheidungen. Entscheidungen treffen. A oder B. Oder C, D, F und so weiter. Wie geht's dir damit? Triffst du gerne Entscheidungen? Magst du das? Hast du das gern, wenn du möglichst aus vielen Optionen abwägen kannst? Entscheidungen. Die begleiten unser ganzes Leben. Kleine und große. Was ziehe ich an? Was esse ich? Was unternehme ich? Welchen Film schaue ich bei Netflix? Ganz schwere Entscheidung. Wo geht's hin in den Urlaub? Thermomix, ja oder nein? Welchen Beruf wähle ich? Jetzt kommen wir zu den großen Entscheidungen. Welchen Beruf wähle ich? Was studiere ich? Wechsle ich vielleicht meinen Wohnort? Wechsle ich die Stelle? Ziehe ich aufs Land oder bleibe ich doch lieber in der Stadt? Benziner, Diesel oder E-Auto? Wen heirate ich? Heirate ich überhaupt? Kaufen oder mieten? Und so weiter und so weiter. Entscheidungen. Und Entscheidungen, das kennt ihr alle, die zunehmen, die irgendwie so im Zuge des Wohlstands und der Digitalisierung einfach zunehmen. Immer mehr Entscheidungen, die zu treffen sind. Die Forschung behauptet, dass wir pro Tag 35.000 Entscheidungen treffen. Gott sei Dank merke ich davon nicht so viel. Da passiert wohl sehr viel unterbewusst, aber es macht einfach deutlich, unser Leben ist von Entscheidungen gekennzeichnet. Und jetzt unser Thema. Berufen, aber wozu? Berufen, aber wozu bin ich eigentlich berufen? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Als Christen sind wir doch berufen, oder? So sagen wir das. Als Christ bin ich berufen. Aber wozu eigentlich? Vielleicht, oder ich denke sehr, sehr sicher, hast du dir diese Frage schon mal gestellt. Und ich muss euch sagen, Paulus gibt uns im Epheserbrief eine überraschend klare, eindeutige Antwort. Und die will ich heute Morgen gemeinsam mit euch entdecken. Aber jetzt denkst du vielleicht, Moment mal, diese Frage nach der Berufung, das ist doch eine total persönliche, individuelle Frage, eine ganz persönliche Entscheidung. Diese Frage nach dem Willen Gottes, die Frage, was hat Gott mit meinem Leben vor? Ja, diese Berufung als so ein göttlicher Plan, den ich irgendwie entschlüsseln muss, den ich irgendwie so auf die Schliche kommen muss, sei es durch Zeichen oder Gefühle oder Bibelverse oder Predigten oder Bücher oder vielleicht einfach so ein Frieden in meinem Herzen oder einfach auch ein Gabentest, der mir dann schön auflistet, das sind deine Gaben und Talente, also kommt dieses und jenes in Frage oder dieses und jenes kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, ich habe es so gedacht, das ist so die Suche nach diesem Plan X. Was ist es für ein Plan? Was ist es für ein Weg? Ja, welche Türen gehen auf? Welche Türen gehen zu? Und das ist doch auch verbunden mit dem Wunsch, oder? Verbunden mit dem Wunsch, ich als Christ, dass ich doch endlich wissen will, was hat Gott mit meinem Leben vor? Damit ich auch wirklich den perfekten Weg gehen kann, dass ich ihn nicht verpasse und, wehe, wehe, dass ich ja nicht am Willen Gottes vorbeilebe. Dass ich ja nicht am Willen Gottes vorbeilebe. Geht es überhaupt? Die Bibel und der Epheserbrief, unser Text, den wir uns jetzt gleich anschauen, der spricht wirklich erstaunlich nüchtern, erstaunlich klar über das Thema Berufung. Schauen wir rein in den Text, Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Wer gerne mitlesen möchte oder auch online, kann auch die Bibel mit dazu aufschlagen. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und war dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, es ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Soweit der Text. Kernaussage dieses Textes, und ich finde auch wunderbar, wie das schon in diesem Gottesdienst bisher zum Ausdruck gekommen ist, im Abendmahl, in den Liedern, die wir gesungen haben, Gott rettet. Das ist die Kernaussage dieses Abschnitts. Gott rettet bedingungslos. Zwei Teile sehe ich in diesem Text, die ich so herausgelesen habe. Der erste Punkt, Gott rettet, wir sind sein Werk. Und der zweite Punkt, zu welchem Zweck rettet er uns eigentlich? Wozu beruft er uns zu tun, was gut und richtig ist? Ich habe mir so gedacht, hey, wie privilegiert sind wir eigentlich als Christen, wenn du das glaubst, wenn du ewiges Leben hast, wenn dir vergeben ist. Ich habe so gedacht, Halleluja, Gott sei Lob und Dank. Wie wir es gerade gelesen haben, wir waren geistlich tot. Wir waren getrennt von Gott, ohne Chance, wirklich ohne Chance. Aber Gott hat uns lebendig gemacht oder wie es Stefan gesagt hat, es ist alles erledigt, es ist alles getan. Gott hat uns lebendig gemacht und was für ein schönes Bild. Er hat uns zu seinem Werk gemacht und das aus Gnade, nicht aus Leistung. Wenn man so will, Gottes Werk. Hier sitzen heute Morgen überall so kleine Kraftwerke Gottes mit so dem Firmenlogo von Gott. Wie schön, wir sind Gottes Werk. Und Paulus betont, das kommt so richtig raus, oder man kann es gar nicht überlesen in diesem Vers. Es ist Gottes Geschenk. Und es ist nicht das Ergebnis menschlicher Werke. Es ist Gottes Geschenk. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Das ist wichtig, dass wir das beachten. Dass diese guten Werke, die wir tun sollen, darauf komme ich gleich zu sprechen, dass sie niemals eine Bedingung sind, dass Gott uns rettet. Um das vielleicht nochmal in einem Bild auszudrücken. Ja, stell dir vor, wir waren nicht nur am Ertrinken, sondern Gott hat uns wirklich vom Meeresgrund auf hochgezogen. Hat uns herausgezogen, hat uns das Leben eingehaucht. So radikal ist Gottes Liebe. So weit ist Gott gegangen in seinem Sohn Jesus, um uns zu retten. Klammer auf. Jetzt sitzt du vielleicht hier und glaubst nicht an Gott, glaubst noch nicht an Gott. Und vielleicht ist dir das alles total suspekt oder befremdlich. Dann kann ich nur sagen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du gekommen bist. Wirklich, mein Respekt. dass du dich am Sonntagmorgen in so eine Gemeinde auf den Weg machst, in so eine Kirche und hierher kommst. Und ich will dir sagen, dieses Geschenk der Gnade gilt auch dir. Vielleicht schaust du auch gerade zu. Und selbstverständlich bist du auch genauso dazu eingeladen. Und du bist eingeladen, dieser Botschaft, diesem Evangelium, dieser frohen Botschaft nachzugehen, nachzuspüren, Fragen zu stellen an den Pastoren, an die hauptamtlichen Mitarbeiter unserer Gemeinde, aber genauso gut auch an mich, an die Mitarbeiter, die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Foyer, an der Infothek, die du hier, Menschen, die du vielleicht von hier kennst, stell Fragen. Oder um es praktisch zu machen, wir bieten den Glaubenskurs an hier in der Gemeinde. Wenn du diesen QR-Code scannst, dann findest du da weitere Informationen und ein Anmeldeformular. Das kannst du auch in aller Ruhe später noch bei YouTube machen oder jetzt, wenn du zu Hause sitzt, wenn es dir vielleicht peinlich ist, das Handy zu zücken, ist ja alles ganz normal. Aber da ist die Einladung da, konkret den nächsten Schritt zu gehen zu einem Glaubenskurs. Ich wünsche dir das. Ich wünsche dir das und auch die Gemeinde, die Leiter, wir als Mitglieder, der Teil dieser Gemeinde, wir beten dafür, dass dir die Augen geöffnet werden, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen das erleben und erfahren dürfen. Ich muss nichts mehr leisten. Alles ist getan. Gehen wir wieder zurück zum Text. Wir haben also gerade gehört, Gott rettet Menschen und er macht sie zu seinem Werk, zu seinem Eigentum. Und wie das so ist, jedes Werk, das geschaffen wird, wird ja zu einem Zweck geschaffen, oder? So ist es doch. Und so ist es auch bei Gott. Ja, Gottes Handeln hatte einen ganz bestimmten Grund. Er rettet uns nicht ohne Ziel. Er rettet uns nicht ohne Ziel. Ich habe so gedacht, um es auf den Punkt zu bringen, Gott rettet zwar bedingungslos, aber er rettet nicht zwecklos. Gott rettet bedingungslos, aber er rettet nicht zwecklos. Paulus schreibt, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, wozu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also, um es noch einmal auf den Punkt zu bringen und es noch mal in aller Deutlichkeit zu sagen, wenn wir die Frage stellen, wozu hat uns Gott berufen? Was ist Gottes Plan für dein Leben? Ganz einfach, das zu tun, was gut und richtig ist. Jetzt fragst du dich natürlich, ja, ganz so einfach ist es vielleicht doch nicht, oder? Was heißt es denn konkret? Also was ist denn gut und was ist denn richtig? Das kann, oder heutzutage kann das ja alles bedeuten. Der eine findet zum Beispiel gut, mit seiner Familie eine Kreuzfahrt zu machen, arbeitet das ganze Jahr hart und gönnt sich das dann, Kreuzfahrt, 3 Wochen, keine Ahnung, durch Skandinavien oder so. Und ein anderer denkt, bist du verrückt? Denkst du mal ans Klima? Die Welt geht zugrunde, andere verlieren ihre Lebensgrundlage. Also ihr seht einfach, so einfach mal zu sagen, mach doch, was gut und richtig ist. Das braucht eine Konkretisierung. Und Gott sei Dank, die liefert Paulus uns gleich mit. Im unmittelbaren Kontext, oder das ist man immer gut geraten, wenn man so eine Bibelstelle liest und da kommt eine Frage auf, erstmal in den unmittelbaren Kontext schauen. Also was meint jetzt Paulus damit und dass ich euch auch keinen Quatsch erzähle, dass es nicht irgendwie durch meine Prägung gefärbt ist, schauen wir in den Text und das ist schon eingeblendet. Und zwar im Kapitel davor schreibt Paulus im Kern dasselbe. Er sagt es einfach mit anderen Worten, aber ich finde, dann kommt man schon so ein bisschen dem Ganzen auf die Schliche. Und zwar Paulus schreibt da Folgendes. Gott hat uns erwählt, oder das ist genau das Gleiche, wie wir sind zu Gottes Werk gemacht, einfach mit anderen Worten beschrieben. Und dann sagt er, damit wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, in seiner Gegenwart leben, von seiner Liebe erfüllt sind und so zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Und um auch das nochmal ein bisschen so in unsere Sprache zu übertragen, gut und richtig zu leben heißt also in diesem Sinne, der erste Punkt, unser Leben orientiert sich an den Maßstäben Gottes. Unser Leben orientiert sich an den Maßstäben Gottes. Wir leben in Beziehung zu ihm und wissen uns geliebt von ihm. Und alles, was wir tun, soll Gott die Ehre geben. Das haben wir auch gerade gesungen. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Und ich darf es euch noch konkreter vorlegen, weil es uns auch Paulus so schreibt. Und zwar habe ich die ganz wunderbare Entdeckung gemacht, wenn du den ganzen Epheserbrief liest, dann kommen dir so viele, ich nenne es jetzt mal Ratschläge oder Anweisungen, die springen dir ins Gesicht, was denn gut und richtig ist. Ich habe es ganz bewusst, diese Folie komplett überladen. Das müsst ihr nicht lesen können, ist ganz bewusst so, einfach um zu zeigen, was Paulus den Ephesern damals und auch, es war auch ein Rundbrief, der Epheserbrief, und was er uns natürlich auch heute, was er uns mit auf den Weg gibt. Ihr könnt ja mal so drüber fliegen, was euch ins Auge springt. Es sind viele Punkte, es sind ganz konkrete Anweisungen für das Leben. Aber es wird einfach klar, was Paulus meint, was gut und richtig ist. Wir sind eben berufen, zum Beispiel uns nicht über den anderen zu erheben. Dazu bist du berufen. Erheb dich nicht über den anderen. Du bist dazu berufen, zu vergeben. Du bist dazu berufen, nicht über andere schlecht zu reden, jemanden etwas Böses anzuhängen. Du bist dazu berufen, gut mit deiner Zeit umzugehen. Du bist dazu berufen, ein guter Chef zu sein, genauso gut aber auch ein Arbeitnehmer zu sein, ein Angestellter. Du bist dazu berufen, als Mann deine Ehefrau zu lieben. Und so weiter und so weiter. Du sollst dich nicht volllaufen lassen mit Alkohol. Auch das sagt Paulus. Viele Anweisungen, die uns Paulus gibt. Alles Dinge, die wir tun sollen. Und so steht es auch in dem Text. Vielleicht ist der ein oder andere darüber gestolpert. Da steht ja jetzt in dem Vers, ich gehe noch mal eine Folie zurück. Ganz am Ende da. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Da fragt man sich vielleicht, wie ist es zu verstehen? Gibt sicher viele Interpretationen. Ich verstehe das so, ich lese das so heraus, dass sozusagen in dem, was eben Paulus schreibt, er uns zeigt, was gut und richtig ist. In dem Sinne ist es vorbereitet. In dem Sinne ist es vorbereitet, was wir tun sollen. Und diese Werke sind ja auch Ausdruck unserer Gemeinschaft mit Jesus. Oder das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. So wie der Text auch aufgebaut ist. Der erste Punkt war, wir sind gerettet, wir sind sein Werk und die Folge davon. Tut, was gut und richtig ist. Und das passiert einfach aus dieser Verbindung, aus diesem Berufensein, berufen, gerettet zu sein. Daraus entspringt, tut Gutes, tut Richtiges. Und wir sehen, was Paulus alles damit meint. Um jetzt nochmal zu unserer Ausgangsfrage zu kommen, wozu bin ich berufen? Und vielleicht, sicher, hast du dir die Frage auch schon gestellt, was ist der Plan Gottes für mein Leben? Dann ist das der Wille Gottes für dein Leben. Diese Punkte. Also es geht in erster Linie darum, diesen Punkten zu folgen. Ich kann schon verstehen, ich bin, geht mir bis heute so als Jugendlicher natürlich noch viel, viel mehr, wenn viele große Entscheidungen noch vor einem liegen, dann hat immer so dieser Gedanke, oh, ich wüsste so gern, was hat Gott denn mit meinem Leben vor? Welchen Weg soll ich einschlagen? Und es ist aber so, ich glaube, im Normalfall wird es Gott dir nicht sagen. Im Normalfall wird dir Gott nicht sagen, was er mit deinem Leben vorhat. Jetzt ganz konkret, dass er sagt, diese Arbeitsstelle, diese Frau oder dieser Mann oder was es auch sei, das wird dir Gott im Normalfall nicht sagen. Das finden wir in der Bibel äußerst, äußerst selten. Und deswegen diese Einladung, und mir ist es so ein wichtiges Thema, einfach, wenn du diese Frage hast, dann darfst du dich daran orientieren, was hier als Berufung genannt wird. Und ich habe das auch wieder bei mir selber entdeckt. Es gibt ja so viele Entscheidungen, habe ich schon angedeutet, die wir zu treffen haben. Es wird auch niemandem mehr so in die Wiege gelegt, welchen Beruf man wählt, wie das vielleicht früher war. Wenn der Vater eine Bäckerei hatte, dann ist man auch Bäcker geworden oder Handwerker oder was es auch sei. Das ist ja heute nicht mehr so. Und deshalb, dann flüchten wir uns vielleicht manchmal so in diesen in diesem Willen Gottes, dass wir sagen, ich will eigentlich nicht selber die Entscheidung treffen. Gott, sag du mir doch, was ist der richtige Weg? Und dann so dieses Denken, ja, Gott, der hat all diese Möglichkeiten und er hält für mich diesen perfekten Weg bereit. Und den muss ich jetzt entdecken. Und den muss ich irgendwie auf mystische Weise in meinem Herzen finden und dann wird alles gut. Ich denke, das ist Berufung nicht. Das ist Berufung nicht. Was ich damit natürlich nicht sagen will, dass ihr mich nicht falsch versteht, um das auch ganz klar, keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Natürlich führt Gott. Absolut. Natürlich führt Gott. Und selbstverständlich hat Gott einen Plan für dein Leben. Da bin ich fest von überzeugt. Gott hat einen Plan für dein Leben. Aber ich bin einfach der Meinung, wenn wir Gott jetzt die Frage hinlegen, was hast du mit meinem Leben vor, dann wird Gott dir eben keine chronologische Wegbeschreibung für dein Leben vorlegen. Durch Bibelverse, durch Eindrücke, durch andere Menschen. Natürlich kann Gott das alles gebrauchen. Aber das ist einfach nicht die Regel und ich würde mich einfach nicht darauf verlassen. Ich habe, um das jetzt, dieses ganze Konzentrat mal zusammenzufassen, habe ich uns so fünf, wir können es Grundsätze nennen, fünf Grundsätze für deine Berufung, die wir aus dem Epheserbrief und natürlich auch aus dem gesamtbiblischen Kontext ableiten können. Ich gehe Punkt für Punkt durch. Erster Punkt. Gott beruft dich, Gutes zu tun. Das ist der wichtigste Satz meiner Predigt. Gott beruft dich, Gutes zu tun. Gute Werke sind Taten, die zur Ehre Gottes geschehen und anderen Menschen nützen. Zweiter Punkt. Du lebst in dieser Welt, um im Rahmen deiner Möglichkeiten, deinen Begabungen und Talenten und natürlich in der Kraft des Heiligen Geistes deinen Beitrag zu leisten. Dritter Punkt. Es gibt keine Aufgaben im Leben, die nicht zu Gottes Ehre ausgeführt werden könnten. Es gibt keine Aufgaben im Leben, die du nicht zu Gottes Ehre ausführen könntest. Der vierte Punkt als Konzentrat. Anderen Gutes zu tun heißt auch, sich weniger um sich selbst zu drehen. Und der fünfte Punkt. Deine Berufung, Gutes zu tun, die gilt im Hier und Jetzt. Hier an diesem Ort, jetzt in diesem Moment und ständig und in jeder Lebenslage. Es wird die Geschichte erzählt, dass ein Schuhmacher zu Martin Luther kam. Die KI hat Martin Luther so gezeichnet. Sieht man es eigentlich gut? Es ist recht hell hier vorne, gell? Aber gut, also, ein Schuhmacher kommt zu Luther und Technik sei Dank, oder? Dann sagt man der KI einfach, entwirf mal so ein Bild und der macht's. Also, es gibt folgende Geschichte. Ein Schuhmacher kommt zu Luther und sagt, Herr Luther, ist das Evangelium nicht wunderbar? Ich bin vor Gott gerecht, nicht durch meine Werke, sondern durch das vollkommene Leben von Jesus und durch sein stellvertretendes Leiden am Kreuz. Es ist vollbracht, ich muss nichts tun, um in den Himmel zu kommen. Der Glaube an Jesus reicht. Herr Luther, ist es nicht einfach wunderbar? Und schließlich fragte der Schuhmacher Dr. Luther, aber was mache ich nun für den Rest meines Lebens? Was ist denn jetzt der nächste Schritt als wiedergeborener Christ? Was will Gott, dass ich jetzt tue? Was ist der Plan Gottes für mein Leben? Und Luther, er antwortet, geh nach Hause und mache für deine Mitmenschen gute Schuhe. Geh nach Hause und mache für deine Mitmenschen gute Schuhe. Martin Luther hat ja mit der Übersetzung der Bibel ins Deutsche ganz wesentlich unsere Sprache geprägt. Und Luther war es, der den Begriff des Berufes für die alltägliche Arbeit gewählt hat. Und das hat er ganz bewusst gemacht, aus diesem Begriff der Berufung, diesen Begriff Berufung, Beruf abgeleitet. Denn Luther entdeckte aus dem Studium der Bibel heraus natürlich, Luther entdeckte, dass sowohl der geistliche Beruf eines Priesters, aber als auch der Beruf, ein weltlicher Beruf, ich sag mal, vor Gott keinen Unterschied macht. Luther hatte so ein Berufungsverständnis, dass sozusagen ja, dass das Leben und Wirken der kirchlichen Angestellten, die Priester zum Beispiel oder die Nonnen in den Klöstern, dass die sozusagen, das sind die Leute, die von Gott berufen sind. Und alle anderen, das waren halt so die niederen Berufe. Und das hat Luther aufgelöst, das hat er eingeebnet und hat gesagt, alle haben in ihren Tätigkeiten, in ihren Berufen den gleichen Stand vor Gott. Und insofern können wir auch heute jeden Beruf und jede Tätigkeit, der du nachgehst und die natürlich anderen nützt und die eine gute Tätigkeit ist, die kannst du als eine göttliche Berufung ansehen. Und in dem Sinne ist jede Aufgabe eine heilige Aufgabe. Und der Arbeitsort, an dem du arbeitest, der ist eben nicht irgendwie außerhalb des Zentrums, wo Gott wirkt oder wo der Heilige Geist wirkt. Das ist nicht so, dass es nur heute Morgen hier im Gottesdienstsaal ist oder wenn du dich im Hauskreis triffst oder was es auch sei, die Angebote der Gemeinde, sondern der Ort, wo Gott wirkt, wo er dich gebrauchen will, ist genauso dein Arbeitsort. Oder lass es was anderes sein. Lass es den Garten sein, die Küche, die Werkstatt, das Büro. Gott wirkt dadurch in dieser Welt. Oder dass uns das klar wird. Gott wirkt dadurch in dieser Welt, im Normalen und im Alltäglichen. Gott benutzt dich ja mit deinen Werken, mit deinen Tätigkeiten am Arbeitsplatz, dass es anderen besser geht, dass andere bewahrt werden, dass andere sich Sachen kaufen können, dass Menschen gesund werden, dass Not gelindert wird, dass Leben erleichtert wird. Wir könnten jetzt hier durch die Reihen durchgehen, wer alles so, welche Jobs jeder hat und würden dann sehen, was das für Auswirkungen für die Gesellschaft und für die Menschen hat. Und Gott sei Dank hast du diesen Job. Gott sei Dank bist du an diesem Platz, weil Gott damit diese Welt erhält. Michal Mangalwadi hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Buch der Mitte. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Es ist ein sehr gut verkauftes Buch. Gibt es schon in der 9. Auflage, habe ich gesehen. Und darin zeigt der Herr Mangalwadi, er ist Inder, er zeigt, dass unsere westliche Kultur ohne die Bibel beziehungsweise ohne Menschen, die danach lebten, nicht das wäre, was sie ist. Es trägt auch den wunderbaren Untertitel, wie wir wurden, was wir sind. Und Mangalwadi, der zeigt in diesem Buch, dass Dinge wie Armenfürsorge, das Ende der Sklaverei, Menschenrechte, Bildung für alle oder große Fortschritte in Wissenschaft, Medizin und Technik, all das ist gewachsen, weil Menschen wie du und ich sich von Gottes Wort haben prägen lassen und Gutes getan haben. Ich zitiere aus einem Kapitel, wo es um die Technik geht. Das hat mich einfach voll abgeholt und echt angesprochen. Und zwar in diesem Kapitel zur Technik, da beschreibt Mangalwadi, warum es so ist, dass gerade in der westlichen Kultur so Gerätschaften wie ein Pflug, mit dem man das Feld umgepflügt hat, oder eine Wassermühle, eine Windmühle, eine Schubkarre, eine mechanische Ohr, warum die sich in der westlichen Kultur schneller etabliert haben und entwickelt wurden als in anderen Teilen der Welt. Und er schreibt, im Gegensatz dazu erwiesen sich die westlichen Heiligen eher als Menschen der Tat. Denn für sie war Sünde lasterhaft und Ausdruck der Rebellion gegen Gott. Sie handelten also in dem Bewusstsein, dass die biblische Lehre von der Wiedergeburt zum Sinneswandel führt, gute Werke zu tun. Dieses moralische Bemühen, verbunden mit einem starken biblischen Arbeitsethos, erwies sich als förderlich für eine dem Menschen zugewandte und ihn entlastende Technik. So ist Berufung doch echt eine schöne Angelegenheit, oder? Wer tut von uns nicht gerne etwas Gutes? Und Gutes, das kannst du eben in allen Bereichen deines Lebens tun. Und Berufung, ich wiederhole das jetzt nochmal, ist eben nicht die Wahl unter 1000 Möglichkeiten, sondern Berufung geschieht im Hier und Jetzt. Da, wo du heute bist, bist du berufen, deinen Mitmenschen zu dienen. Jetzt kommt ein Einwand, so weit, so gut, würde man vielleicht sagen. Oder die Frage ist jetzt, gehen wir jetzt freudestrahlend morgen an unserem Arbeitsplatz, bringen uns eventuell noch mehr in der Gemeinde ein. Vielleicht ist es so, vielleicht gewinnst du eine neue Perspektive für deine Arbeit. Das wäre cool, wenn du das mitnimmst. Aber wir wissen das ja, wir leben, so sagen wir das als Christen, wir leben in einer gefallenen Welt. Dieses Leben ist nicht immer leicht und einfach. Und es ist nicht immer leicht, an jedem Ort und zu jeder Zeit was Gutes zu tun. So ist es so, dass Berufungen von Schmerz begleitet sind. So nenne ich das jetzt mal, ja, von Schmerz begleitet. Oder einfach von Leid, von Entbehrungen. Ich habe letztens den wunderbaren Satz gelesen, wer sich einsetzt, setzt sich aus. Vielleicht erlebst du das immer wieder. Oder das kostet ja auch Kraft. Kostet Kraft, Gutes zu tun, für Menschen da zu sein, sich irgendwie aufzuraffen, sich eben nicht nur um sich selbst zu drehen. Das kostet Kraft. Und das ist einfach so. Wir sind auch berufen zum Gewöhnlichen. Auch das, ich arbeite zum Beispiel in der Verwaltung. Da würden jetzt vielleicht schon die Ersten so wegnicken und sagen, was soll das denn? So ist es halt, oder? Aber ich sehe es als mein Ort, an dem Gott mich berufen hat. Dann ist es auch so, die Schönheit von Berufungen, die werden uns nicht immer sichtbar. Oder vielleicht nur in den seltensten Fällen. Die Schönheit, die Auswirkungen dessen, was du Gutes getan hast, das wird uns nicht immer sichtbar, leider. Und dann ist es so, dass es einfach immer wieder auch eine Pause braucht, eine Besinnung, dass wir den Fokus gewinnen, dass wir einfach aus dieser Verbindung mit Jesus heraus Kraft tanken und in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind. Ich fasse zusammen und komme zum Ende. Wir sind gerettet, wir sind Gottes Werk und wir sind berufen, Gutes zu tun. Gutes ist, was meinem Nächsten dient, und darin wird Gott geehrt. Kein Bereich deines Lebens ist davon ausgeschlossen. Auch kleine Entscheidungen, wie zum Beispiel jemandem zuzuhören, einfach freundlich zu sein, ein freundliches Lächeln oder jemandem eine Aufgabe abzunehmen, das sind gute Werke und dazu hat dich Gott berufen. Sie kosten uns manchmal überhaupt nicht viel, haben aber eine große Wirkung. Vielleicht kannst du diese drei Perspektiven mit in die neue Woche nehmen. Du hast eine Freiheit in deinen Entscheidungen. Du darfst dich frei entscheiden. Gottes Plan für dein Leben ist nicht kryptisch oder mystisch oder es muss irgendwie entschlüsselt werden, sondern du hast die Freiheit mit deinen Gaben und Talenten. Geh denen auf die Spur, frag Leute, wo seht ihr mich? Aber in diesen Möglichkeiten hast du die freie Wahl. Dein Tun in dieser Welt ist nicht belanglos. Und wenn es Rechnungen verbuchen ist, wie in meinem Fall zum Beispiel, das muss nicht belanglos sein. Du kannst es sehen, du kannst es als eine Aufgabe sehen, indem du Gott ehrst. Und du gewinnst Gelassenheit. Ja, vielleicht denkst du dir, ich habe irgendwie gedacht, ich kann mehr aus meinem Leben machen. Ich habe irgendwie gedacht, das wird alles viel größer und schöner und Gott hat mehr in mich hineingelegt. Wirf diese Gedanken weg. Deine guten Werke sind wertvoll vor Gott. Und um es noch ganz konkret zu machen, ja, frag dich doch mal, was kannst du in der neuen Woche Konkretes tun, um jemandem etwas Gutes zu tun? Nicht mehr und nicht weniger. Was kannst du Konkretes tun, deinem Nächsten etwas Gutes zu tun? Und auch hier, ich möchte natürlich auch auf die Angebote, wir als Gemeinde verstehen uns natürlich auch so, dass wir für andere Menschen da sind, dass wir für die Stadt Lörrach da sind. Es gibt draußen eine Mitarbeiterbörse. Wir stehen kurz vor dem Weihnachten in Schuhkarton, was meine Frau und ich betreuen. Da seid ihr eingeladen, euch mitzumachen. Wir haben ein Diakonie-Team, wo man sich einbringen kann. Also es gibt Möglichkeiten. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Dieses Licht soll nicht verborgen bleiben, sondern leuchten. Und darum, ja, lasst uns als Werk Gottes unterwegs sein, gerettet aus Gnade, berufen zum Guten, damit Gott in unserem Leben sichtbar wird. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.